Einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge Velohum, dem Podcast rund ums Fahrrad oder auch guten Morgen oder guten Tag, Mahlzeit oder schönen Nachmittag. Bei dir ist es, Thomas, genau wie bei mir. Wir sind entweder in der gleichen Zeitzone oder schon länger. Es ist Abend, deswegen sage ich guten Abend nach München.
Ja, guten Abend nach Köln.
So, beim letzten Mal habe ich noch gesagt, ich muss noch so ein bisschen reinfinden. Das war am vergangenen Donnerstag, glaube ich, oder? Haben wir da die Etappe Nummer 6 aufgenommen?
Seitdem bin ich den Jetlag mittlerweile überwunden.
Ja, das ist schon lange Geschichte. Aber jetzt bin ich auch irgendwie in der Vuelta angekommen. Ich weiß nicht, woran es liegt, dass die letzte Sendung vielleicht den finalen Push in die Richtung gegeben hat. Oder ich danach einfach ein paar Etappen mehr Zeit investieren konnte, in die Etappen zu schauen. Jetzt bin ich drin. Vielleicht ist es auch einfach, dass ich mehr so der Gossip-Typ bin, ne? Und dass die Dramen der Vuelta mich dann jetzt mehr gepackt haben. Aber ich bin drin und das freut mich sehr, weil es ist eine schöne Vuelta. Also ich finde jetzt so, langsam kommt es bei mir an. Wir haben ja jetzt, heute ist Tag der Aufzeichnung, 3. September. Heute ist der 2. September, ne?
Ja.
Habe ich ja hier schon falsch eingetragen, ich Idiot. Ich habe schon ein Aufnahmedatum, 3. September. Meine Augen werden auch immer schlechter. 2. September, wir sind jetzt Dienstag, also so ein bisschen auch zur Mitte der Vuelta, würde ich fast sagen. Und ich erwarte mir dann noch einiges. Also eigentlich, also Gossip oder Drama oder so habe ich jetzt schon sehr viel gesehen. Weiß ich gar nicht, ob das noch steigerungsfähig ist. Aber schön. Wie geht's dir mit der Vuelta? Kannst du viel, du musst ja jetzt, sagen wir mal, auch beruflich etwas schauen, aber kann man die Etappen dann auch noch genießen?
Ja, das Schöne finde ich eigentlich, oder was ist das Schöne? Also wenn man wenig das Verhältnis von Zeit zu Aufwand oder Zeitnutzen ist beim Gucken sehr hoch, weil man das ja sehr, sage ich mal, komprimiert machen kann bei den meisten Etappen, also bei diesen Bergankünften gerade, die wir jetzt hatten, die beschränken sich dann in der Regel doch auf diesen einen Schlussanstieg.
Okay, also das ist jetzt für dich, das macht dir das Leben leichter, was ja wirklich sehr wünschenswert ist, meiner Meinung nach.
Ja, zumal ja, wir hatten schon mal darüber gesprochen, diese Übertragung von vielen Etappen gar nicht in voller Länge produziert werden, sondern die dann erst später in den Etappen einsteigen teilweise.
Also ihr habt da auch jetzt nicht die das professionell verfolgen, irgendwie nochmal einen Zugang zu was anderem. Das ist vielleicht für die Hörerinnen und Hörer auch mal interessant. Also ihr seid da ganz normal auf das Fernsehsignal, was Lieschen Müller und ich auch gucken, genauso angewiesen.
Selbst die ausstrahlenden Sender, alle internationalen Sender sind ja angewiesen auf die Bilder der produzierenden Gesellschaft, was meine ich in dem Falle TVE ist, also das spanische Fernsehen, und die senden halt dann erst, weiß ich nicht, wenn die Etappe um 13.30 Uhr losgeht, ab 14.45 Uhr oder lassen da erst die Kameras fahren überhaupt. Und von daher gibt es da auch erst dann Bilder.
Gut, also auch mal interessant, sowas zu hören. Ich finde so einen Blick hinter die Kulissen von denjenigen, der arbeiten, ja auch ganz interessant. Das war ja auch, glaube ich, bei Höllentour war das so ein bisschen das erste Mal, wo man so ein bisschen da mal reingucken konnte oder reinschnuppern konnte, zumindest in diesem größeren Stil. Mal so ein Praktikumstag bei dir müsste ich machen. So einmal oder wie so, wie nennt man das, so Vater-Kind, Kind-Tag bei der Arbeit oder irgendwie sowas. Ne? Heute gucken wir mal, was Papa macht.
Schnuppertag,
ja, sowas in der Art. Heute Schnuppertag beim Redakteur und morgen Schnuppertag, ich weiß nicht, in der ISS, also in der Raumfahrt oder keine Ahnung. Egal. Wir waren stehen geblieben bei Etappe Nummer 6. Vielleicht das nochmal kurz, um die Leute abzuholen, wie der Stand war. Das war die Etappe gewonnen von Jay Wine. Huiuiui, machen wir da heute eine Klammer, Fragezeichen. Im roten Trikot war Thorstein Train. Ich weiß nicht, ob man es richtig ausspricht, der sich das am Tag davor, gesichert hatte. Und ja, also im Gesamtklassement gab es dann so eine Gruppe von 4 Fahrern, die sich vorne so ein bisschen reingeschoben hatten durch eine Flucht. Und Vingegaard, Almeida, Ciccone waren dann die Fahrer, die sich dahinter auf dem Podium sozusagen, also auf dem, wie sagt man, virtuellen Podium bewegten. Und dann kam die Etappe am vergangenen Freitag Richtung Andorra. Freitag? Ja, Freitag bin ich. Oder? Nicht
ja.
Donnerstag? Ich bin mit den Tagen durcheinander.
Freitag war dann Freitag. Etappe 7.
Genau.
Von Andorra nach
US de la Magia.
Genau.
Und also auf einmal gab es da eine Leistung, also die vorher nicht, also nicht erwartbar war, so in dieser Form, oder? Also da taucht auf einmal ein Fahrer auf. Den hatte zwar manche einer schon für den Gesamtwertungstipp, aber da auch vielleicht schon abgeschrieben, der den Tagessieg sich holte.
Ja, genau.
Komischer Tag.
Meine, wir hatten das auch falsch vorhergesagt, weil wir gesagt hatten, oder ich zumindest, dass es GC wird, aber es war dann letzten Endes ein Tag für die Ausreißer, wo man sich doch mehr von erwartet hat, vielleicht von dieser Etappe, die verlief dann zumindest, was den Klassementkampf angeht, relativ ereignislos. Ausreißergruppe war vorne weggefahren, mit der treibenden Kraft Juan Ayuso da drin, der dann am Ende sich auch erwartungsgemäß, wenn man sich die Komposition dieser Gruppe anschaut, die Etappe gewinnt. Der Letzte, der noch mit ihm mitfahren konnte, war Marco Frigo von Israel. Ja, aber auch der wurde dann irgendwann in diesem Schlussanstieg abgehängt. Das war dann zum Schluss, wir haben es gesagt, so ein Schlussanstieg mit so ein paar Abfahrten drin, 12 Kilometer mit gut 6%. Ja, und
Ich hatte ja, wenn ich mich recht entsinne, für diesen Tag noch Thomas Pidcock auch, also ich hatte so gesagt, ja, diese kleinen Abfahrten, vielleicht kann man da ein bisschen, kann er da seine Abfahrtsqualitäten rauskitzeln und so ein bisschen was daraus machen, dafür waren die Abfahrten ja dann doch ein bisschen zu leicht und nicht lang genug. Aber nichtsdestotrotz, Pidcock, ich will nicht sagen einer der Gewinner des Tages, aber wenn man jetzt sich die Historie der nächsten Tage auch guckt, zumindest war das jetzt so ein Tag, wo er glücklicher mit sein kann als andere.
Auf jeden Fall, ja. Also wir kommen später nochmal darauf zu sprechen. Er hat auch ein Interview gegeben, was ich sehr gut fand, oder da hat er sehr reflektierend und clever geantwortet, aber das war dann erst 2 Tage später. An diesem Tag, wie du schon sagst, ja, war er einer der, ja, oder im Prinzip der erste Klassementfahrer, der da über die Ziellinie gefahren ist, ja. Klassementkampf gab es auch noch ein bisschen. Almeida hat das da mal probiert, hat diese Gruppe mal ausgedünnt, der Favoriten. Es lief aber alles wieder zusammen, auch der zu dem Zeitpunkt führende Thorstein Train kam wieder ran. Und ja, Almeida hat sich hinterher so ein bisschen darüber beklagt, will ich nicht sagen, aber hat sich dazu geäußert, dass Vingegaard nicht mit ihm gefahren ist und Wissmann so defensiv gefahren ist. Und ich finde dann die Interviews mit Almeida immer sehr
erfrischend ist das Wort, was du suchst.
Amüsant teilweise, weil er ist so ein bisschen wie Primoz Roglic gefühlt. Er hat dann gesagt, he's not pulling a lot, huh? Zu Vingegaard über dessen Verhalten. Und so mit so ganz kurzen Sätzen antwortet er immer.
Ja.
Das bringt es dann zwar immer irgendwie auf den Punkt, aber lässt immer so ein bisschen mehr noch durchblicken, was er jetzt eigentlich gerade gar nicht vielleicht sagen will, aber trotzdem sagt.
War er zu dem Zeitpunkt denn schon so? Also, ich meine, Ayuso war doch, glaube ich, am Tag, 2 Tage vorher, war er doch bei einer Etappe schon, ich will nicht sagen, der sterbende Schwan, aber ist er doch schon mal richtig abgehängt worden. Ich glaube, bei Etappe Nummer 6, ja. Okay, er lässt sich an einem Tag, wird er abgehängt? Fragezeichen, vielleicht wollte er sich abhängen lassen, um am nächsten Tag die Möglichkeit zu bekommen, also um da mehr, wie soll man sagen, also, ne, also dass er nicht mehr gefährlich ist fürs Gesamtklassement. Am nächsten Tag, der gewinnt die Etappe. Da könnte man jetzt als jemand wie Almeida ja auch schon sagen, naja, gestern kann er nicht und heute auf einmal der Neue. Ist ja auch ein bisschen komisch, oder?
Ja, also aus Sicht des Mannschaftskapitäns auf jeden Fall. Also wenn einer am Vortag sozusagen schon ein bisschen vielleicht mit dem Hintergedanken auch sich schont und aus der Mannschaftsarbeit raushält und dann am nächsten Tag die Etappe mal so eben abräumt, dann ja, ist das schon, kann einem das schon spanisch
vorkommen. Kann man schon mal drüber nachdenken und auch als Portugiese kann es einem spanisch vorkommen, ja. Aber Ayuso war an dem Tag der Schnellste. Er hat das Ding abgeschossen und das muss man auch erstmal können. Also jetzt mal unabhängig von dem ganzen anderen Gedöns. Einfach mal herzlichen Glückwunsch zum Tagessieg. An der Gesamtwertung hat sich, wie gesagt, wie du eben schon angedeutet hast, nicht wirklich viel verändert, außer dass die drei anderen, die durch die Fluchtgruppe nach vorne gekommen sind, jetzt ein bisschen durchgereicht wurden. Aber rotes Trikot weiter bei Thorstein Train. Nächster Tag war dann der Samstag. Da war dann eher weniger zu tun. Also was heißt zu tun? Die mussten schon ihre 163 Kilometer fahren von Monzo Templario nach Zaragoza. War insgesamt eine Etappe, wo wir gesagt haben, hey, das wird mit an sich grenzender Wahrscheinlichkeit eine Sprintankunft. So wenig Möglichkeiten für einen Sprint. Da haben die das gemacht. Da werden die das machen. Und es ist dann auch so gekommen, aber dieser Sprint war nicht ohne. Ich sag mal so, wenn es nur wenig Möglichkeiten gibt, dann wird er auch richtig gefahren. Ich habe mal die Überschrift, die ich über dieses Kapitel gegeben habe, und ich hoffe, da finde ich deine Zustimmung. Philipsen findet die Lücke, wo keine ist. Und das war darin auch begründet, dass man Viviani so ein bisschen rübergezogen ist, ein bisschen sehr rübergezogen ist, Richtung Bande fuhr und Philipsen dann auf einmal dann noch irgendwie zwischenkam. Und am Anfang fand ich das in der Nicht-Wiederholung oder in dem Live, in Echtzeit und in der Perspektive, die ich da hatte, erstmal gar nicht so schlimm, aber als ich dann später nochmal eine Zeitlupe von vorne gesehen habe, da dachte ich schon, der Viviani, ey, muss das sein?
Hat auch, ja, vor allem als Fahrer oder Sprinter, der dahinter ist, weißt du hier nie genau, bleibt diese kleine Lücke, durch die dann Philipsen durchgefahren ist, offen
ja.
Oder macht er das jetzt zu? Also für den dahinter ist es immer ein ganz schönes Risiko, da noch durchzuschlüpfen, weil kann auch passieren, Viviani hat da fairerweise, muss man ja zu seiner Ehrenrettung sagen, die Lücke so ein bisschen aufgelassen. Also es war jetzt nicht grob unfair, nichtsdestotrotz.
Ja, wohl, nicht grob unfair. sagen wir mal so, also sonst hätte man ihm schon fast strafrechtlich belangen müssen, weil der ist schon da sehr rübergezogen, finde ich. Also
ja, da hast du völlig recht. Also er hat ist da sehr an die Bande rangefahren, aber er hat so ein kleines Loch offen gelassen, wo Philipsen dann durchtauchen konnte noch. Also das muss man ja zu seiner Ehrenrettung sagen. Nichtsdestotrotz wurde er dann hinterher von seinem ursprünglichen zweiten Platz auf den 105. zurückgesetzt.
Und Coquin, ich spreche es ja immer schwierig auszusprechen, Coquin, ist dann von dem dritten auf den 100, nee, von dem, doch, von dem...
Vom sechsten.
Vom sechsten auf den 106. Der hat 100 Plätze dann abgenommen bekommen. Der war, glaube ich, Viviani einfach gefolgt und hat dadurch auch seine Linie so ein bisschen rüber gemacht und zugezogen. Und deswegen auch zu Recht. Also ja, ich glaube, bei ihm ist es weniger, er ist gefolgt. Also ich glaube, über Coquin kann man noch eher diskutieren als Viviani, oder? Also war er jetzt mitgefangen, mitgehangen oder wie siehst du das seinen Fall?
Naja, es gibt jetzt wenige Sprints bei der Vuelta. Und auch die Sprints, die wir hatten, waren jetzt, sag ich mal, nicht so problematisch, nee, als dass sich da irgendwie jemand grob daneben benommen hätte. Was aber generell auffällt, ist in dieser Saison, dass so, ja, sag ich mal, so Aktionen wie die von Viviani jetzt und auch von Coquin viel eher von den Jurys geahndet werden und die da konsequenter durchgreifen. Natürlich ist das immer teilweise noch ein Schlingerkurs, weil im einen Rennen so, im anderen so. Ich ja. Find's aber prinzipiell gut, dass da weniger Spielraum ist, sage ich mal, was so das Verlassen der eigenen Linie angeht, beispielsweise. Ja, also man hat es bei der Deutschland-Tour, wenn du dich an diesen einen Sprint von Van Poppel erinnern kannst, als der dann zurückgesetzt wurde, das war natürlich ein krasses Beispiel, aber jetzt bei der Vuelta, bei sowas da so durchzugreifen, fand ich jetzt die richtige Maßnahme in dem Fall.
Ich bin ja grundsätzlich auch dafür, ne, dass aus dieser gefährliche, sehr gefährliche Situation möglichst so versucht wird, das zu entzerren, wie es irgendwie geht. Ich glaube, bei Coquin ist er nicht während der Tour auch schon mal, hat er nicht auch eine gelbe Karte und war er es oder war es Viviani? Einer von beiden hat auch schon mal die haben auch beide, glaube ich, eine gelbe Karte jetzt bekommen. Bei dem einen ist es, glaube ich, auch die dritte oder vierte. Ich finde es grundsätzlich auch gut, dass man da versucht, mehr einzugreifen und das Ganze für die Fahrer und auch Fahrerinnen, obwohl bei den Frauen habe ich das seltener erlebt, ne? Da gibt es, glaube ich, solche Sachen. Die sind einfach klüger. Die sind einfach klüger und vernünftiger, glaube ich. Ja, aber ich glaube auch, ich glaube, am nächsten Tag habe ich es in der Live-Übertragung von Jens Vogt gehört. Der hat gesagt, naja, also vielleicht hätte es jetzt auch nochmal, weil bis jetzt noch nichts irgendwie auffällig war, mit einer starken Ansage und so, hätte auch gereicht. Aber das ist halt immer Schiedsrichter, also Schiedsrichterentscheidungen sind halt immer diskussionswürdig. Oder also, sagen wir mal so, nicht immer, aber bieten halt oft die Fläche, Projektionsfläche für Diskussion. Und es ist auch okay so. Ich glaube, irgendeiner hat gesagt, ich weiß nicht, ob es Viviani oder Kokar sagen, dann sollen die hinterher zumindest mal rauskommen, sich an ein Podium stellen oder sonst irgendwas, Rede und Antwort stellen oder genau erklären, warum sie was gemacht haben. Dann wäre das verständlich. Andererseits, wenn du so ein Ding kriegst, dann weißt du ja meistens auch. Also ich habe ja, noch nie beim Sport...
Fußball mittlerweile auch.
Ja, aber ich habe noch nie, als ich aktiv Mannschaftssport betrieben habe, ich habe noch nie eine Strafe gekriegt und wusste nicht wofür. Das ist ganz komisch, oder? Also,
naja, also steht ja in dem Jury-Report dann zumindest immer drin, warum jetzt wer zurückgesetzt wurde. Aber wenn du es natürlich persönlich vielleicht nochmal von so einem Kommissar übermittelt bekommst, hat das dann nochmal eine andere Wirkung.
Ja, und das muss man also zugutehalten, das war jetzt so ein Interview, glaube ich, im Ziel geführt, dass man da ein bisschen aufgebracht ist vielleicht, oder wenn man das gerade erfahren hat, das ist ja durchaus nachvollziehbar, ne? Und ja, also ich glaube schon, dass die genau wissen, wofür. Und vielleicht muss man auch hinterher einfach nur sagen, okay, wenn so eine Strafe ausgesprochen ist, am halben Stündchen ist noch so ein Schiedsrichter da, mit könnt ihr darüber sprechen, könnt ihr auch eure Meinung dazu darlegen. Ne? Es wird nicht zurückgenommen, aber wenn es da so einen Austausch gibt, ich glaube, immer Austausch ist gut und klug und macht es nur besser. War sonst noch etwas bei dieser Etappe am Samstag? Außer dass
nee,
wir schon
die war sehr
träge.
Wie sagt man? Uneventful, also wenig
ereignislos. Ereignislos, ja. Ja, dann, Samstag war ja auch, ne, sonst alles gut. So, dann gehen wir auf den Sonntag. Genau, das war eine Etappe. Also, ich hatte schon am Anfang ein bisschen geguckt, ich hatte so ein komisches Etappengucken. Ich habe immer mal wieder reingeguckt. Und, naja, also, dass es fürs Gesamtklassement ein entscheidender Tag werden würde, das war, glaube ich, vorher klar.
Nicht so richtig, ja.
Weil nicht, findest du nicht?
Ich meine, wir haben auch gesagt, dass der Schlussanstieg da ja nicht so wirklich schwer ist oder nicht schwer genug ist für richtige Zeitabstände. Aber
okay, dann haben wir uns ja beim letzten Mal komplett geirrt. Ich hatte das alles in Erinnerung, aber es gehört ja, kluge Menschen geben auch zu, wenn sie sich geirrt haben. Also da haben wir daneben gelegen. Aber es war trotzdem in vielerlei Hinsicht ein unterhaltsamer Tag.
Hundertprozentig. Also die Etappe hatte verschiedene Ebenen, kann man schon so sagen. Was zunächst einmal den Kampf um den Etappensieg anging, war es ja so, dass zwar eine Fluchtgruppe weggefahren war, aber Lidl Trek es darauf angelegt hatte oder dachten, sie könnten die Etappe mit Ciccone gewinnen. Deswegen haben sie die Ausreißer sehr an der kurzen Leine gehalten, die dann auch zurückgeholt. Und dann dachte man eigentlich so, als es in diesen Schlussanstieg ging, das läuft jetzt im Prinzip wieder auf so eine Art Massensprint bergauf, schon fast unter den Klassementfahrern hinaus. Aber dann kam das Team Wismar und hat das Rennen schnell gemacht. Vingegaard fuhr los und erst war noch Ciccone da, dann war er alleine und dann gab es so ein fast schon Mannschaftsverfolgungsduell am Berg mit Vingegaard vorne, Pidcock und Almeida dahinter. Am Ende gewinnt Vingegaard die Etappe und holt einiges an Zeit raus.
Da mehrere Fragen habe ich. Ich habe das Gerücht gehört oder irgendeiner hat im Interview, Vingegaard muss wohl hinterher im Interview gesagt haben, dass er, und da schlage ich sowohl die, also da bin ich einerseits sehr glücklich oder finde seine Ehrlichkeit schön. Also er hätte vielleicht vorher bei der Mannschaftssitzung und der Vorstellung der Etappe mal ein bisschen besser zuhören können oder sollen, weil als er losgefahren ist, dachte er eigentlich gar nicht mehr, dass das so lange noch geht, noch so weit geht. Er hätte sich da also irgendwie verschätzt. Hast du das Interview auch irgendwo mitbekommen?
Ja, genau. Das hat er selbst gesagt, dass er nicht dachte, als er die 10-Kilometer-Marke sah, also als er vorher schon losgefahren, dass es noch so weit ist. Ja. Also er dachte, er hätte schon
er wird quasi am Ende.
Genau, er hatte viel weniger Distanz noch zum Ziel und war dann halt gezwungen, das durchzuziehen.
Ich finde ja einerseits solche Ehrlichkeit erfrischend und erfreulich, aber andererseits immer noch, also der Typ ist dieses Jahr um die Tour gefahren, vielleicht hat er auch da ein paar Mal nicht richtig hingehört und deswegen die Tour nicht gewonnen. nimmt er diese Vuelta auf die zu leichte Schulter oder, also ich meine, hey, sorry, aber die werden ja jetzt auch nicht ein dreistündiges Referat gehalten haben über die Strecke, sondern das wird wahrscheinlich ein etwa 10-minütiger Vortrag gewesen sein. So nach dem Motto, hier passiert vielleicht das, hier passiert vielleicht das und dann und das und gut ist. Aber wenn er da nicht richtig hinhört, also entweder das war scherzhaft gemeint, glaube ich aber irgendwie auch nicht, weil wem will er mit diesem Scherz sagen? Und ansonsten bin ich da ein bisschen irritiert von, muss ich zugeben. Andererseits, es ist ja auch, also vielleicht so dieses Flapsige, vielleicht lag es auch daran einfach, dass er es trotzdem geschafft hatte und es deswegen nicht so schlimm empfand.
Aber das zeigt ja auch, dass das Team oder Vingegaard vielleicht so ein bisschen auch aus dem gelernt hat, was wir so auch kritisiert haben, dass sie einen taktischen Plan haben und sobald irgendwelche Gegebenheiten sich während der Etappe ändern, sind sie nicht in der Lage, darauf zu reagieren. Genau andersrum war es ja an dem Tag. Also das war eine spontane Aktion. Matteo Jorgensen hat das hinterher in dem Interview gesagt, oder Vingegaard auch selbst, dass er sich während der Etappe sehr gut gefühlt hat und gesagt hat, dass er dann was probieren will an dem Tag. Und Jorgensen sagte dann, dass Vingegaard dann im Teamradio gesagt hat, kann mich jemand jetzt anfahren oder kann mir jemand eine Attacke vorbereiten? Und da haben dann irgendwie alle gefragt, ja wann? Und dann sagte Vingegaard, jetzt.
Ja.
Und dann sind die halt losgefahren.
Ja.
Aber das da auch nicht. Die Geisteskranken, aber schon sehr schnell.
Aber da hätte doch auch, also es ist ja alles gut gegangen, ne? Deswegen kann man sich auch gar nicht beschweren oder sollte man das gar nicht kritisieren, sondern das eigentlich dann als tolle Show ansehen. Aber dass da nicht auch mal ein anderer sagt so, ey Jonas, wir haben noch 10 Kilometer, ist das gerade dein Ernst? Weißt du, das wäre so meine Frage wahrscheinlich gewesen, wenn es so unerwartet gewesen ist. Aber hat keiner gemacht. Also schöne Randnotiz finde ich vielleicht, die man da auf jeden Fall so nicht erwähnen lassen soll. Zu der Etappe auch noch. Der Mann, der am Vortag natürlich alle Körner gelassen hat für seinen grandiosen Sieg, den er sich wahrscheinlich auch groß in seine Bewerbungsmappe packen wird. Ayuso ist leider 500 Kilometer ungefähr bevor der letzte Anstieg los ist, hinten mit Nasenatmung, ohne große Anstrengung aus der Gruppe rausgegangen. Ich weiß nicht. Also, war er so kaputt? Hatte er so wenig Lust? Immer pushen fand er doof, hat er auch irgendwie so ungefähr in einem Interview gesagt. Schon eigenartig. Also,
er hat gesagt, es macht für ihn keinen Unterschied oder es macht wahrscheinlich keinen Unterschied, ob er jetzt 5 Minuten führt oder nicht.
Ja. Weiß ich nicht.
Und er kam dann im Prinzip im Gruppetto mit 21 Minuten mit den Sprintern an.
Ja. Hätte ich als sportlicher Leiter vielleicht auch eine andere Meinung zu, aber ne, ob er im Gruppetto ankommt oder nicht, vollkommen egal. Solange er für 5 Minuten noch seinen Kapitän unterstützen kann und Vollgas gibt.
Da hätte auch schon eine Minute oder zwei gereicht, weil wenn man sich den weiteren Verlauf der Etappe ansieht, war es so, dass im Prinzip genau das für Wismar gefruchtet hat, was du gerade angesprochen hast, nämlich dieser Überraschungsmoment, den sie sich zunutze machen konnten, nämlich mit dem Angriff von Vingegaard. Da waren viele nicht drauf vorbereitet oder beziehungsweise
niemand. Er selber war noch nicht auch einer.
Er selbst nicht mal, nee. Wie Almeida zum Beispiel, der war ein bisschen zu weit zurück und in dem Moment, als dann die Lücke hinter Vingegaard aufging, also der Berg, muss man dazu sagen, war nicht sonderlich steil, sondern da spielt halt wirklich Windschatten noch eine Rolle. Vingegaard ist dann mit Ciccone weggefahren und als die Lücke dahinter aufging, musste sich Almeida da erstmal durchfußen, sage ich mal, durch die anderen Favoriten und er hat es dann hinterher im Interview ja auch gesagt, er hat seine Teamkollegen vermisst. Da wäre es wirklich hilfreich gewesen, wenn er einen Ayuso zum Beispiel noch gehabt hätte, der ihn zumindest einen Kilometer gezogen hätte.
Der einfach aus der Gruppe hätte ausscheren können, sodass Almeida dann nicht durch diese Gruppe durch muss, hätten einfach rechts eine neue Spur aufgemacht und er hätte ihn dann einfach, wie du sagst, 1 Kilometer, vielleicht 2, es hätten ja nicht die 5 sein müssen, die er angekündigt, aber hochgezogen hätte. Ja, absolut, absolut.
Und dann glaube ich auch, also wenn sie diese Lücke mit einer Gewaltaktion, sage ich mal, wenn sich dann Ayuso ausgeklinkt hätte, Almeida noch ein bisschen im Windschatten hätte Energie sparen können, hätte er diese Lücke auch mit einer Gewaltaktion wieder zufahren können und in dem flacheren Teil des Anstiegs fährt ihm dann Vingegaard auch nicht mehr weg. Also wenn man sich dann auch mal das nochmal im Real Life anguckt, wie sich da diese Zeitabstände entwickelt haben, dann hat man eigentlich Vingegaard auch auf den letzten 5 Kilometern gar keine Zeit mehr rausgefahren, sondern das war mehr oder weniger ex aequo. Und man hat's ja im Fernsehen auch gut gesehen, dass er da doch ordentlich auch von den Motorrädern vor ihm profitiert hat.
Und vor allen Dingen hätten Ayuso und Almeida, wenn sie an irgendeinem Punkt zusammengearbeitet hätten, dann auch gemeinsam Pidcock davon überzeugen hätten können, auch noch ein bisschen mitzuführen. Weil Pidcock hat es ja nun auch clever gemacht, ne? Also was heißt clever? Er hat sich bei Almeida hinten rangegangen, ist vielleicht 1-2 Führungen in den ganzen Berg hoch mitgegangen, aber hat sich ansonsten hinten dran geklemmt und hat ihm gesagt, ey Sportsfreund, das hier ist deine Veranstaltung. Gesamtklassement habe ich nicht so wirklich viel was mit zu tun. In Klammern, ist das wirklich so? Fragezeichen. Führ du mal schön und sprintet ihn dann aber oben, ne, man könnte ja auch, also wenn es jetzt um Tagessieg gegangen wäre, dann hätte ich das Verhalten vielleicht noch eher verstanden. Ne, dann oben ihn absprinten, hat natürlich auch gearbeitet, ne, aber hat keine Erführungsarbeit mitgeleistet oder kaum, ihn dann abzusprinten und in die 2 Sekunden waren es, glaube ich, Bonussekunden wegzunehmen. Also was ich so richtig davon halten soll, habe ich noch nicht mich entschieden für. Also einerseits, ja gut, andererseits, wenn sich jetzt, ich greife jetzt mal voraus, also mittlerweile ist er ja auf Platz 3 auch, hoch, glaube ich. Boah, also so ganz die feine britische Art, sage ich mal, ist es nicht.
Ja, aber ich denke schon, er hat also zu dem Zeitpunkt relativ früh im Berg drin, da war er einfach froh, mit Almeida mitfahren zu können. Also da hat er auch hinterher gesagt, da hat er die Führung übernommen, die er übernehmen konnte. Das waren dann mal 1-2. Aber Almeida hat dann zu ihm gesagt, er soll sich ein paar Eier wachsen lassen, als er ihn da angeschrien hat. Aber Pidcock sagte dann einen schönen Konter. Wenn er ein bisschen langsamer gefahren wäre, Almeida, dann hätte er ihm noch ein paar mehr Führungen ablösen können. Also von daher, ich glaube schon, dass er da im Rahmen seiner Möglichkeiten das getan hat, was er konnte. Pidcock hat es natürlich clever angestellt, weil.
Aber hätte er dann ihn absprinten müssen? Das ist ja der entscheidende Punkt, finde ich. Also so die Frage, musste das sein? Also er hat dadurch ja nur, er hat 2 Sekunden an Bonifikation dadurch gewonnen. Einen zweiten Platz, okay, ob zweiter oder dritter, ist jetzt dann auch Jacke wie Hose.
Und ob wir 2 Sekunden haben oder nicht, und ist ein Unterschied von 45 UCI-Punkten. Also für das Team Q36.5 ist es natürlich auch noch immer in Betracht zu ziehen, dass ein zweiter Platz dann natürlich mehr Punkte bringt, worauf sie aus sind, als ein dritter Platz auf der Etappe.
Okay, den Punkt, der geht dann nicht. Also weil das hatte ich gar nicht so auf dem Schirm, dass das ja für 36.5 als jemand, der vielleicht noch nicht gar nicht so viele Punkte gesammelt hat im Vergleich zu anderen, darauf angewiesen ist. Okay, das ändert, also das gibt mir zumindest, ich mag ja Pidcock eigentlich, ne? Deswegen, das ist gut, kann man gut für ihn noch in die Waagschale werfen. Weil eigentlich, ja, wenn es ein bisschen, wenn es nur um diese 2 Sekunden gegangen wäre, dann hätte ich gesagt, okay, dafür sich ein Feind fürs Leben machen, weil Almeida war ja sauer, also hat er auf seinem Ding eingeschlagen, ne? Wie heißt das Lenkrad? Ciccone, habe ich auch selten so einen Zusammenbruch. Entschuldigung, aber ich habe so viel von der Etappe gesehen, dann will ich das mal ausführlich. Ciccone, Zusammenbruch war auch ziemlich, ne? Also vielleicht hätte der auch einfach bei Almeida und Pidcock bleiben sollen und das wäre für alle drei besser ausgegangen.
Ich denke auch, also wenn er jetzt nicht, ich will nicht sagen, das war eine Selbstmordaktion, da mit Vingegaard mitzufahren, aber hat er sich, denke ich, verschätzt einfach. Also es ist natürlich immer so ein bisschen die Frage und auch da sieht man selbst gestandene Profis wissen dann teilweise nicht, bis der erste richtige Test am Berg kommt, so wie an dem Tag, wo stehen sie wirklich? Und du denkst noch, wenn der Berg losgeht und meine Beine sind super, fährst dann mit dem Besten irgendwie mit und auf einmal merkst du, oh, das war vielleicht doch nicht so clever. Und letztlich kann ich mir schon vorstellen, dass er nicht so viel Rückstand kassiert hätte, wie er letzten Endes mit dieser Minute 46 bekommen hätte, hat. Wenn er mit Vingegaard nicht mitgefahren wäre, dann wäre er vielleicht mit Almeida und Pidcock zusammen ins Ziel gekommen. So, ja, er hat das zumindest probiert und letzten Endes den Preis bezahlt, aber ich denke, er kann sich da nicht viel vorwerfen.
Nee, und er wollte ja wahrscheinlich auch, das Team hat ja den ganzen Tag gearbeitet und das jetzt dann einfach so vielleicht wird man sich dann auch so ein bisschen unter Druck gesetzt. Also ich will nicht sagen moralisch oder also ne, vielleicht ist dann aber doch, fühlt man so eine Verpflichtung den Mitfahrern gegenüber. Nun ja. Aber schöne Etappe fand ich. Also besser als erwartet. Sonst also es ist selten, dass wir von einer Etappe positiv überrascht werden. In der Regel ist es ja doch eher so, dass wir irgendwelche Hoffnungen haben und die dann enttäuscht.
Ja, und gerade an dem Tag hätte man ja eher gedacht, das ist ein Tag für die Fluchtgruppe, aber das kam dann genau andersrum. Ja. Aber ich wollte nochmal zurückkommen auf Pidcock, das, was ich vorhin schon angedeutet hatte mit diesem Interview, was er dann hinterher gesagt hat, fand ich ganz interessant, weil er meinte, einige, die haben schon in diesen ersten Tagen der Vuelta so gefühlt für jeden Zwischensprint alles rausgehauen. Und er hat ganz bewusst eine viel konservativere Herangehensweise gewählt, damit er nicht im zweiten Teil der Rundfahrt in die Luft fliegt.
Mhm.
Und das scheint sich jetzt auszuzahlen. Also es ist das erste Mal, dass wir Pidcock so gut in einem Gesamtwertungsrennen sehen bei einer Grand Tour. Also ich meine, er war auch noch nie in den Top Ten überhaupt von irgendeiner Grand Tour. Er hat zwar schon in Alpe d'Huez gewonnen. Bestes Ergebnis bislang, ja, war 2023 bei der Tour de France, 13. Platz. Er ist in diesem Rennen, also da sieht man mal, wenn sich so ein Fahrer, der vorher auf so vielen Hochzeiten tanzt, wirklich mal gezielt auf so ein Event vorbereitet, was dann auch möglich sein kann.
Du sagst gezielt vorbereitet. Er ist, wie spricht man die aus? Ayuni Tour in Australien? Nee, das war eine kleinere, das war gar nicht. Vuelta Andalusia, Tirreno Adriatico, dann Flèche Wallonne, Lüttich Bastogne-Lüttich, Amstel, Milan San Remo, Giro. Also, was heißt gezielt? Der hat schon ein paar Renntage drin, ne? Mit 60 Renntagen jetzt.
Also, ja, beim Giro wirkte er schon überfahren, würde ich fast sagen. Also, als hätte er viel zu viel schon vorher irgendwie gemacht.
Kann ich mir, würde ich jetzt alleine von seinem Rennkalender durchaus unterstreichen. Aber er freut mich wahnsinnig. Also, und vor allen Dingen ist er 26. Also der hat ja noch ein bisschen was an Zeit, die er fahren kann. Also vielleicht war der Weggang von Ineos genau zum richtigen Zeitpunkt für ihn. Also das, ich bin gespannt. Ich glaube auch, dass wir noch einiges an Freude da haben werden. An ihm. Er ist ja bis 27 da jetzt erstmal drin. Bei Q36.5. Tolles Ding. Und ich freue mich auch, ihn weiter bei dieser Rundfahrt sehen zu können. Ich würde wetten, werden wir bei ihm in der Vuelta nochmal so eine Abfahrt sehen, wo er wirklich alles reinhaut, weil es da vielleicht um Platz 2 noch geht oder irgendwie sowas. Darauf hoffen, dass es gut geht, freue ich mich da schon drauf.
Ja, und
eine Frage hätte ich noch. Frage hätte ich noch zu der Etappe, weil das habe ich nicht verfolgen können oder nicht mitbekommen. Es wurde, also Punkt A, Gesamtführender ist weiterhin Thorstein Train. Spreche ich das richtig aus? Thorstein Train? Train? Wahrscheinlich. Vielleicht.
Train, ja.
Train?
Wie der Train.
Wie der Train, okay. Thorstein Train geblieben.
Und fährt er auch.
war das geplant von Vingegaard? Also hat er bewusst nur so viel an Zeit rausgefahren, damit er nicht Pressekonferenz, damit er nicht also den ganzen Kram machen muss?
Das war auch der Punkt, auf den ich noch hinaus wollte. Also man hat das dann auch während dieses Schlussanstiegs gesehen, in dieser zweiten Favoritengruppe, da fuhren Jorgensen und Sepp Kuss mit und es sah so aus, sie wollten es hinterher nicht wirklich zugeben, wie es mal diese Bike, dass sie bewusst da das Tempo gemacht haben, damit Thorstein Train im roten Trikot bleibt.
Ah, okay.
Also sie haben ihn da... Also Wismar hat ihn sozusagen selbst im roten Trikot gehalten aber letztlich muss man sagen, für Wismar und für Vingegaard ist es perfekt gelaufen. Also ist der perfekte Fahrer im roten Trikot, man hat das Trikot nicht, man muss nicht zu den Pressekonferenzen, kann zum Beispiel dieses Mannschaftszeitfahren im eigenen Zeitverkombi bestreiten und nicht in dem des Gesamtführenden. Der Fahrer ist jetzt, ja, ist ein guter Fahrer, aber ist auch jemanden, den man kontrollieren kann und die Mannschaft ist auch Feuer und Flamme dafür, dieses rote Trikot unbedingt zu verteidigen. Also besser hätte man sich dieses Szenario aus Wismar Sicht eigentlich nicht ausdenken können.
Und noch letzter positiver Aspekt, er hat auch den Ruhetag, nicht diese ganzen Pressekonferenzen und alles, was man da machen muss. Ne? Das kam jetzt auch nochmal dazu. Also im Prinzip noch ein Doppelgewinn, diese Etappe. Ja, Ruhetag ist dann der Tag, der eigentlich nicht so viel mit sich bringt. Alle machen ein kleines Ründchen, außer man ist das Team UAE. Die müssen auch an dem Tag uns mit Content vollschmeißen. Weil dann hat die Teamleitung bekannt gegeben, also das, was der Juso so die letzten Tage gemacht hat, weiß nicht. Ich glaube, wir lösen den Vertrag zu Ende der Saison auf. Das so ein bisschen zusammenkondensiert, die Pressemitteilung, die sie rausgegeben haben. Ayuso sagt, ja, ich werde jetzt mit dem gleichen Enthusiasmus woanders hingehen, super, freut mich. Ist in den kurz um die Ecke zum nächsten Lidl gefahren, hat dann einen kleinen Einkauf gemacht und ist dann wieder zurückgekommen. Und heute ging es dann nochmal weiter, dass er auch gesagt hat, irgendwie, also Almeida hat sich schon mal mit mir entschuldigt. Der hat sich zwar im Interview gesagt, dass ich ihn nicht, dass er weniger Unterstützung kriegt, hat sich aber bei mir entschuldigt, der Almeida. Und das Ganze ist ein Diktatorenteam und ich mache jetzt aber trotzdem weiter. Ich und meine Mannschaftskollegen sind dicke Freunde. Ist das so etwas zugespitzt, aber trotzdem richtig?
Ja, also das hat es ganz gut umschrieben. Also das Team hat auch nochmal managementseitig darauf reagiert, wo es dann hieß, ja, diese, sag ich mal, Erklärung oder Pressemitteilung, die es dann gab, die kannte oder aus Teamsicht wurde gesagt, dass Ayuso die schon seit 2 Wochen irgendwie kannte.
Und es hätte auch eine erste gegeben, die viel schlimmer war.
Eben, ja, das hat er selbst gesagt. Also aus seiner Sicht hat er es so dargestellt, dass das Ding dann vorgestellt wurde ihm und er dann irgendwie eine halbe Stunde versucht hat, darauf einzureden und dass sie das dann erst nach der Vuelta machen sollen, das rausgeben sollen, was ursprünglich abgesprochen war. Mhm. Und ihm dann gesagt wurde, die erste Version sei noch viel schlimmer gewesen. Und das sei sozusagen, da wäre jetzt noch gut drin irgendwie weggekommen. Wie man jetzt da letzten Endes Glauben schenken kann oder wer da die Deutungshoheit, wie man so schön sagt, hat, schwierig einzuschätzen. Mhm. Ich glaube, da sind so viele Interessen im Spiel, also sowohl was den Fahrer als auch seinen Berater angeht. Interessanterweise hat ja Ayuso den Berater während der Saison gewechselt zu Giovanni Lombardi, auch ein Ex-Rennfahrer, relativ guter Sprinter früher mal. Und da stellte man sich dann schon die Frage während der Saison, der hat jetzt einen Vertrag bis 2028 sowieso, warum wechselt der den Berater oder wofür braucht der überhaupt einen Berater, wenn jetzt seine vertraglichen Angelegenheiten doch eigentlich erstmal alle geregelt sind. Also da konnte man schon so ein bisschen erahnen, dass da irgendwas im Busch ist, aber diese ganze Situation hilft keinem, also weder jetzt irgendwie dem Fahrer, dessen Image jetzt völlig irgendwie im Keller ist, nachdem
ja,
er sich...
Ja, das kann man sagen. Also, am lustigsten finde ich, dass er und seine Mannschaftskollegen noch Freunde sind, ne? Und Almeida sich entschuldigt hat. Das finde ich wirklich, also das ist so für mich die Kirsche auf dem Sahne, auf dem Kuchen.
Ja, aber die Mannschaft und Almeida sind ja letztendlich die Leidtragenden dieses Streits, der auf ihrem Rücken im Prinzip da ausgetragen wird. Der fährt da um den Gesamtsieg und im Hintergrund tobt da so ein Machtkampf bei der Mannschaft und ich persönlich oder wenn man um zwei Ecken denkt, ist es so ein Kampf zwischen zwei Feuern. Also da hängt auch noch mehr dran. Ich glaube, dass wenn Ayuso jetzt das Team verlässt, kann ich mir auch gut vorstellen, dass sein Förderer und Mentor Machin auch das Team langfristig irgendwann verlassen wird. Weil er war es, der Ayuso in das Team gebracht hat. Er hat ein sehr, sehr gutes Verhältnis zu dessen Vater, der bis vor kurzer Zeit auch sein Manager war und zu der ganzen Familie und es gab ja auch vorher schon Zwischengeräusche zwischen dem Teammanagement und Ayuso. Wir denken nur an die letzte Tour de France 2024 zurück, als er da am Galibier die Führungsarbeit verweigert hat zum Beispiel und auch diverse andere Äußerungen. Also das war nicht unbedingt eine Liebesbeziehung, sondern vielmehr, sag ich mal, ich
ist irgendwie so gekommen.
Die Beziehung Machin, UAE, Ayuso war so ein Dreiecksding. Und ja, das kann ich mir vorstellen, dass das noch weitere, sag ich mal, teaminterne Konsequenzen hat.
Ja, aber auch, also ich finde es immer schade, wenn sowas nach außen dringt, einerseits. Andererseits muss ich natürlich auch zugeben, dass der Popcorn-Pegel hier hoch ist, ne? Also das guckt man sich ja schon an. Was mich so irritiert ist, man muss es ja dann wirklich so sagen, dass dieses Team trotzdem das seit vielen Jahren eigentlich erfolgreichste Team ist. Weil Also, weil sie durch was auch immer, durch welchen Zufall damals das goldene Näschen hatten, Pogacar zu nehmen und auch das meiste Geld hatten, um ihn zu nehmen. Und deswegen einfach, also er gewinnt das ja alles trotz dieses Teams und nicht wegen dieses Teams. Also das finde ich immer noch Wahnsinn.
Naja, wenn man sich die Bilanz anguckt, dann haben sie ja fast mit ihrem Fahrer gefühlt irgendwie ein Rennen mindestens gewonnen. Also zeigt einfach, sie haben A, den besten Fahrer verpflichtet, der es dann letzten Endes dann wurde mit Zeit, also war es ja nicht, als er kam. Und sie haben einfach das meiste Geld und können dadurch die besten Fahrer kaufen. Natürlich steckt da auch ein bisschen Know-how dahinter, also Trainingsarbeit etc. Letzten Endes, wenn die von der Managementstruktur her so arbeiten würden wie Wismar, da hätte gar keiner mehr eine Chance. Irgendwie. Ja. Also so ist es immer noch so, gerade bei den Rennen, wo jetzt Pogacar nicht am Start ist, wie zum Beispiel bei dieser Vuelta, dass dieses Team sehr unorganisiert, sage ich mal,
wirkt.
Auftritt, wie wir jetzt im Falle von Almeida, der da der Leidtragende ist, sehen. Also,
es ist einfach nicht das Gleiche. Also, es gibt einfach organisierte Teams und weniger organisierte Teams und sie wirken manchmal zumindest wie ein aufgescheuchter Hühnerhaufen vielleicht. Und machen
aber Radsport-Fan ist das ja trotzdem interessant anzuschauen, sage ich mal.
Ja, klar.
Also, von außen. Und die Frage ist ja auch, wie geht es jetzt mit ihm weiter? Weil natürlich, der Fahrer ist von seinen Qualitäten, brauchen wir nicht drum reden, kann der auch eine Grand Tour gewinnen. Und wir dürfen nicht vergessen, er ist erst 22.
Ja, ja. Ich habe ein bisschen Angst, dass der durch dieses, ob es ein dievenhaftes Verhalten, wie viel er da Ursache, Henne-Ei-Prinzip, ne? Also ist jetzt das Ei oder ist das die Henne? Keine Ahnung. Es kommt da bestimmt viel zusammen. Aber ich habe ein bisschen so die Sorge, dass der sich, also wenn der jetzt nicht in ein Team kommt, welches strukturiert ist, ihn einfängt und in seine Bahnen lenkt und dann auch trotzdem oder vielleicht auch gerade deswegen den Erfolg ihm bringt, ja, dann weiß ich nicht, ob er jemals seine PS so auf die Straße kriegen soll, wie er es könnte.
Ja, eben, das ist halt die Frage. Also, wer möchte jetzt dann so einen Fahrer haben,
genau,
der, sag ich mal, so ein Anführungsstrichen Stinkstiefel ist?
Das kannst du so sagen, ja.
Und dann vielleicht auch in der Teamhierarchie sich schwer tut, sich einzuordnen. Klar, also das Team, was jetzt am ehesten da offenbar ihn verpflichten möchte oder was da wohl in der Pole Position ist, Lidl Trek. Aber auch da, finde ich, passt er nicht so richtig rein. Ich kann mir vorstellen, wenn er da einmal irgendwie so Mats Pedersen krumm kommt, der wird ihm dann schon ordentlich zurechtstutzen.
Ja, vielleicht ist es das auch, was er braucht. Also, ne, bloß hört er dann zu, lässt er das zu? Das ist halt die Frage dann, glaube ich.
Das ist dann die Frage, tatsächlich. Ja, also ich könnte mir ihn eher in so einem Team, was jetzt auch gehandelt wird, wie Movistar oder Astana vorstellen.
Das ist sehr lustig, weil wir haben heute bei der Arbeit kurz darüber gesprochen und da habe ich genau das Team Movistar auch in der direkt als allererstes, als Spanier da und die sind ja jetzt auch durchaus dem Drama zugetan, sage ich mal. Da muss man nur diverse Netflix-Dokus sich nochmal angucken. Aber vielleicht wäre er auch der Leader, den das Team braucht, um mal wieder einen spanischen Vuelta-Sieg daraus zu fahren.
Also es war ja halt ein perfekter Match. Also ein spanisches Team sucht den spanischen Topfahrer. Es gibt im Moment im Prinzip auf diesem Niveau nur Ayuso. Letzten Endes wird es dann, glaube ich, auch eine Geldfrage irgendwo sein. Also
das wird auch das sein, wo ich denke, okay, das ist das Problem.
Ja, genau.
Aber am Ende, wenn er bei den Teams, wenn er bei Lidl anklopft, wenn er bei Astana anklopft und die alle sagen, ja, nee, weiß nicht, also wenn Risiko nur ein Jahresvertrag und dann lieber nur für den das Gehalt und dann sagt Astana das Gleiche auch, wir machen erstmal nur ein Jahresvertrag und dann Movies vor der Tür stehen und sagen, 5 Jahre, kein Problem und das Gehalt, was du bei den anderen kriegst, das können wir auch bezahlen, na, dann wird er aber ganz schnell da bleiben, glaube ich.
Also ich kann mir gut vorstellen, im Zweifelsfall, Movistar ist ja jetzt auch nicht unbedingt ein Mittelständler, sondern es ist ein extrem potenter Sponsor. Also das ist eines der größten, wenn nicht gar, glaube ich, das größte Telekommunikationsunternehmen der Welt.
Ach, ganz echt?
Wenn,
okay.
Wenn die wollen, sollten die noch ein paar Millionchen
finden.
finden, wenn es halt um so einen Fahrer geht. Und auch Astana mit den neuen chinesischen Investoren sollte jetzt nicht am Hungertuch nagen.
Du meinst, in der Sofaritze haben die Movies noch ein bisschen Kohle. Ja, also wäre für mich auch, das perfekte, eigentlich da gehört er hin. Aber wer weiß, was für Gespräche schon stattgefunden haben. Also ich sag mal so, wenn er jetzt noch nicht eine relativ feste Zusage in der Tasche hätte, dann wäre das schon ein krasser Move, so sich aus seinem Vertrag rauszukatapultieren.
Naja, hat er letzten Endes Glück, also dass das Team ihn da jetzt rauslässt, weil wurde auch kolportiert, dass die Auslöseklausel sozusagen, wenn ihn einer rauskaufen will, bei 100 Millionen liegt. Also es hätte ja niemals jemand
Nein.
irgendwie bezahlt, aber daran sieht man halt auch, dass du dir als Team, wenn du so junge Fahrer mit so langen Verträgen ausstattest, dir viele Probleme schaffen kannst.
Ja.
Also da wird man mit Sicherheit da einiges, also wenn sie schlau sind und daraus lernen, für die Zukunft nochmal auf den Prüfstand stellen und vielleicht eher mal so sagen bei so einem Top-Talent, pass auf, du bist jetzt erstmal 2 Jahre zum Lernen und dann schauen wir, wie es weitergeht. Und nicht, wir geben dir mit 18 schon einen Rentenvertrag.
Ja, was, ich muss immer an Froome denken, der, glaube ich, der cleverste Vertragshändler der ganzen Radsportgeschichte sein, in die Geschichte eingehen wird als dieser. Okay, ich habe dann gestern noch gesagt zu dir, glaube ich, ob der morgen überhaupt noch am Start steht. Also, ne, weil, warum? Also, warum soll ich jetzt noch, soll er sich doch lieber, ich glaube, er ist für Spanien als Kapitän bei der WM vorgesehen, jetzt raus und dann nochmal ordentlich vorbereiten, ne? Das wäre ja auch, hätte
oder
mich
über die Vuelta vorbereiten, also vielleicht
oder?
Fährt er jetzt auch da gezielt irgendwie ein Trainingsprogramm ab, bei der Vuelta, aber heute die Etappe dann lässt schon wieder so ein bisschen anders deuten.
Genau, dann lass uns doch einfach zu heute gehen. Ich habe nämlich nichts gesehen, nur ein bisschen gelesen. Das heißt, hier musst du mir ein bisschen mehr unter die Arme greifen oder mich unterstützen. Wir hatten die Etappe, also ich meine, mich erinnern zu können, nicht als unbedingt als Gesamtklassements-Etappe gesehen. Dafür, ne, also es ging quasi ab Kilometer 1 bis zum Ende mehr oder weniger steil bergauf. Immer mal zwischendurch kleine Abfahrten, hier mal ins Drittkategorie Berg, da mal Berge, die vielleicht bei der Tour erste Kategorie wären, hier aber bei der Vuelta einfach kleine Hügelchen sind. Und im Grunde genommen war es so, dass ja, Ausreißergruppe und noch eine Ausreißergruppe und dann waren wieder, also es war ein ziemliches Durcheinander, was ich so im Ticker mitgekriegt habe. Naja, und am Ende hat es das Team UAE wieder gemacht.
Ja, hat relativ lange gedauert, bis da mal irgendwie eine Gruppe weg war, aber
ja.
Die war dann wirklich stark besetzt. Wir sprachen über das Team Movistar, die dann mit Romo und Castrillo gleich zwei super starke Fahrer da drin hatten, die am Ende Zweiter und Dritter werden. Aber ja, dieser Schlussanstieg war nicht so schwer genug, als dass jetzt ein Team hätte gesagt, wir fahren jetzt die ganze Etappe darauf, um das Gesamtklassement auseinanderzunehmen.
Auch einfach nicht lang genug, ne? Das war ja nur noch, also ich versuche mal, bis ich auf die Schnelle sehe. Aber so das letzte Stück, das waren ja, glaube ich, noch nicht mal mehr 10 Kilometer. Also,
ja, genau. Also es gab mal 1 Kilometer mit 8% drin, aber der Rest war eher so Rollerbergmäßig. Es gab dann im Gesamtklassement, ja, Versuch von Almeida wieder Vingegaard mal abzuhängen, aber hat nicht gefruchtet, in dem Sinne kamen dann auch andere noch wieder zurück, unter anderem das Red Bull Duo mit Hindley, Pellizzari, wer war noch da, Ricci Dello von Israel beispielsweise, also die kamen da alle wieder ran und das ist relativ schnell dann abgeebbt. Nichtsdestotrotz war das Tempo dann so hoch, dass der Klassementführende Thorstein Train, der kam dann nicht mehr zurück und musste am Ende des Tages das rote Trikot dann an Vingegaard abgeben.
Ich glaube, da können beide jetzt auch mitleben zu dem Zeitpunkt, oder?
Absolut. Also der Norweger hatte da einige schöne Tage, sage ich mal, im roten Trikot. Und Vingegaard hat es jetzt zur rechten Zeit eigentlich wieder, nach dem zweiten Ruhetag. Nichtsdestotrotz, Kampf um den Etappensieg, ja, sah fast schon spielerisch aus, wie Jay Vine da mit seinen Ausreißerkollegen ja, Katz und Maus gespielt hat und ist jetzt schon sein dritter
Nee,
Etappensieg, wenn man mal
zweiter, oder?
das, wenn
Dritter?
man
Ach
das
so.
Mannschaftszeitfahren mit einrechnet, also dann ist der dritte Etappensieg für ihn individuell der zweite. Da hast du vollkommen recht. Die sechste Etappe hat er gewonnen, jetzt die zehnte und vorher noch das Teamzeitfahren auf Etappe 5. Ja, was gibt's sonst noch zu sagen? Auffällig wieder. Pidcock sehr stark, auf jeden Fall, fand ich. Vingegaard ließ sich da nicht aus der Ruhe bringen oder irgendwie in Bedrängnis bringen durch Almeida. Also von Klassementsfavoriten her jetzt keine besonderen Auffälligkeiten. Bernal und Felix Gall, die wurden so ein bisschen auf dem falschen Fuß erwischt nach dem Ruhetag, hatten nicht so einen guten Tag, haben Zeit verloren.
Bernal grundsätzlich sehr unauffällig, ne? Also, das muss ja
Ja.
nichts Schlechtes sein, wenn er in der dritten Woche auf einmal hier die Rakete zündet, ist das ja völlig okay. Aber unauffällig ist das richtige Wort, finde ich. Also, man nimmt ihn kaum wahr. Also, das ist jetzt weder positiv noch negativ, aber irgendwie ein bisschen mehr erhofft habe ich von ihm. Hast du schon mal eine Attacke gesehen?
Nein,
Gut, dann will ich
tatsächlich
es
nicht. Also
gerne
er
verpasst.
fährt sehr konservativ, was das angeht. War jetzt auch nicht unbedingt der Berg, wo man ihn vorne erwartet. Nichtsdestotrotz hätte er sich wahrscheinlich erhofft, da auch in dieser Favoritengruppe mit dabei zu sein. Das sah zwischenzeitlich so ein bisschen so aus. Also da komme ich dann wieder auf Ayuso zurück. Der war derjenige, der diese Aktion von Almeida eingeleitet hat und tatsächlich dann da seinen mannschaftlichen Verpflichtungen nachgekommen ist, Tempo gefahren hat und ja, hat dann ausgeklinkt, hatte da ordentlich gearbeitet, stand fast still. Und dann sah es so ein bisschen so aus, als würde Almeida mit seiner Attacke versuchen, seinen eigenen Teamkollege von Jay Vine noch einzuholen, weil er vielleicht ihm den Etappensieg nicht gönnt. Aber der Abstand war dann letzten Endes groß genug nach vorne, sodass diese Favoritengruppe dann nicht mehr rangekommen ist.
Glaubst du, da hätte er, also glaubst du wirklich ernsthaft, da hätte er Interesse dran gehabt, den wieder einzuholen? Also,
Nein, das glaube ich nicht.
okay.
Also das war schon, er wollte einfach was probieren, gucken, ob vielleicht Vingegaard gerade einen schlechten Tag hat. War nicht der Fall. Und am Ende führt dann Pidcock diese Favoritengruppe ins Ziel, was ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, aber auch sehr skurril fand. Da gab es dann, also es ging halt einfach um nichts mehr. Also Fahrer Nummer 3, also der Drittplatzierte, der dann noch eine paar Bonifikationssekunden bekommt, kommt, sag ich mal, wenige Sekunden oder ist ja nur eine gewesen letzten Endes vor dieser Favoritengruppe noch ins Ziel, Javier Romo von Movistar und dahinter sprintet dann halt Pidcock noch aus der Favoritengruppe und sprintet halt genau hinter einem Motorrad hinterher,
Okay.
das vor ihm über die Ziellinie fährt. Also es hat diesen ganzen Sprint im Windschatten dieses Motorrads gefahren, während die anderen halt einfach im Wind gesprintet haben.
Ja.
Da konnte er jetzt nichts dafür, also er hat das clever ausgenutzt, aber dieses Motorrad hatte da einfach nichts zu suchen.
Okay. Ja, passiert halt, ne? Also, das hat man aber ja. Ist das in Spanien öfter oder habe ich das jetzt nur so im Gefühl? Also vertue ich mich da, dass das mit diesen Motorrädern und so öfter ein Problem ist.
Eigentlich nicht. Also
Nee, okay, dann habe ich mich
das
das
ist
ist
auch
gut.
immer, also wo wir auch auf so Streckensicherung kommen, relativ gut sonst immer abgesichert. Also es wunderte jetzt dann doch ein bisschen. Klar, du kannst nicht bei Mannschaftszeitfahren war es ja, wo es diesen Zwischenfall mit dem Team Israel gab. In dem Falle, was waren das, 30 Kilometer komplett abgetan. Aber ansonsten in der Vergangenheit war es eigentlich immer so, dass das Rennen sehr sicher war, was so, also die Polizei und die Ordnungskräfte haben da auch immer relativ hart durchgegriffen, wenn es da irgendwelche Anstalten gab zu
Ja, ich
protestieren.
erinnere mich auch noch da in dem, an dem, an dem, als sie mal so irgendeinen Typen umgeworfen haben, ne, bei der an irgendeiner Bergetappe. Ja, die spanische, mir haben sie früher mal gesagt in Spanien, mit der normalen Polizei alles gut, aber mit der Guardia Civil, da darfst du dich nicht anlegen. Die verstehen keinen Spaß. Das war so in meinen Jugendjahren immer so eine Aussage, die ich bekommen hatte. Gut, sonst noch etwas, was erwähnenswert wäre?
Zu der Etappe jetzt nicht unbedingt, also ist jetzt relativ wenig passiert, sage ich mal, in der Gesamtwertung. Dafür war auch, wie gesagt, dieser Schlussanstieg
Zu
nicht
einfach.
schwer genug.
Ja.
Wir können nochmal so ein bisschen vielleicht die anderen Wertungen durchschauen, wie ist da
Genau.
jetzt der Stand. Also Gesamtklassement haben wir ja gesagt, Vingegaard übernimmt dann heute das rote Trikot. Torstein Traeden hält sich noch auf Platz 2.
Aber da wird er auch jeden Tag sich jetzt drüber freuen, wenn er noch weiter. Jeden Tag wird er gerne traurig auf die Etappe vom Tag davor gucken und das Ergebnis davor, weil er wird jetzt ja langsam durchgereicht werden, oder?
Aber wer weiß, vielleicht geht er nochmal in die Ausreißergruppe und versucht sich das Trikot so nochmal zurückzuholen.
Du Optimist.
Ja, aber dahinter dann Almeida und Pidcock, also wenn wir jetzt mal Torstein Traeden rausrechnen, drei Fahrer aus dem Gesamtklassement noch innerhalb von einer Minute. Es sah eindeutig aus, was Vingegaard am Sonntag gemacht hat, aber die Zeitabstände sprechen jetzt noch nicht unbedingt davon. Also wir haben vorher gesagt haben, bei einer Grand Tour nach der Hälfte der Etappen ungefähr drei Fahrer innerhalb von einer Minute. Ja, wenn wir so unterschreiben für die Spannung.
Ja, auf jeden Fall. Sprinterwertung, Mats Pedersen, glaube ich, also ist er durch? Also bei der Anzahl an Sprints.
Lange nicht.
Bei der Anzahl an Sprints, die es gibt. Und ich glaube, es wird auch schwierig, ne? Also Vingegaard hat ja auch relativ viele Punkte. Nicht, dass Winge es noch am Ende aus Versehen mitholt.
Ja, eben. Also er wird es nicht drauf anlegen, Vingegaard, aber das sieht schon fast so aus. Also er hat jetzt nur 15 Punkte Rückstand und diese Zwischensprints sind halt auch häufig erst im Finale drin irgendwo, wo dann Pedersen Punkte abgreifen könnte. Und bei der Anzahl von, sag ich mal, schweren Etappen ist es schon durchaus realistisch, dass Vingegaard das durch, nicht aus Versehen, aber dass er das Trikot halt einfach mitnimmt.
Ja, also aus Versehen finde ich schon. Also zumindest, ja, gibt es keine richtige Formulierung für, ne? So im Vorbeigehen mitnimmt, ohne dass er da eigentlich so Ambitionen drauf hat. Ambitionslos.
Ist ein bisschen eigenartig bei der Vuelta, ja, weil ansonsten sagt man bei der Tour de France eigentlich immer, dass genau das mit dem Bergtrikot passiert, was jetzt vielleicht mit dem Punktetrikot passiert, dass das nämlich der Gesamtwertungsführende des Bergtrikots einfach so im Vorbeigehen mitnimmt, ohne großartig drauf zu fahren, passiert hier mit dem Punktetrikot. Dagegen die Bergwertung ist relativ eindeutig aktuell. Also Jay Vine ist da vorne.
Das wird er auch durchziehen wollen, oder? Also der hat doch jetzt, sage ich mal vorsichtig, sich so weit da vorgearbeitet.
Während. Ja klar, also er macht auch einen sehr, sehr starken Eindruck. Die Frage ist, wie kann er das jetzt eintüten, ohne zu viele Kräfte darauf zu verwenden, weil das Team ihn eigentlich für Almeida braucht.
Ja, Ich bin ja immer noch der Meinung, dass Almeida eh gewinnt. Ne? Aber das steht jetzt auf einem ganz anderen Blatt. Für das Team wird halt irgendwann die Entscheidung kommen müssen. Ne? Also dass sie sagen, okay, wir nehmen jetzt das Führungstrikot, geben wir jetzt. Also es macht keinen Sinn mehr. Ja, wenn jetzt Vingegaard in den nächsten zwei Etappen sich 5 Minuten rausholt, dann wird man sagen, okay, wir gehen jetzt lieber auf mein Bergtrikot, als jetzt verzweifelt irgendwie sowas hinterher zu haben. Aber Juso, schön, dass du bei uns bist. Möchtest du nicht noch eine Etappe gewinnen? Solche Gespräche würde es dann geben. Aber ja, das ist halt, also diese Teamleitung muss dann halt mal beweisen, dass sie den Namen verdient, also dass sie eine Teamleitung ist.
Ja, schwierig, oder du schickst halt Jay Vine jede Etappe jetzt irgendwie als Satellitenstation. Da geben es aber die Etappen teilweise nicht her.
Ja. Ist halt eine blöde Situation. Was willst du machen? Ne? Also, ich glaube, das ist etwas, da müssen sich 3, 4 sportliche Leiter jeden Tag zusammensetzen und sagen, okay, so ist jetzt die Lage, so geht's weiter und wie viel. Man muss ja auch einfach mal drüber nachdenken, wie viel ist einem das Bergtrikot im Vergleich zur Gesamtführung wert. Ne? Also wenn der Punkt kommt, wo man sagt, okay, wir schreiben jetzt die Gesamtwertung ab, dann sagt man mal, okay, jetzt mach einfach. Und das, wie du sagst mit den Satellitenstationen, ja, das kann man immer im Hinterkopf haben und schadet mit Sicherheit nicht bei dem Kampf um das Bergtrikot. Aber ja.
Ich glaube, sie werden David J. Vine weitestgehend freie Hand lassen und versuchen eher andere Teamkollegen dazu zu motivieren, Almeida zu helfen, gerade wie man es jetzt heute gesehen hat, erstmals mit Ayuso und vor allem auch so ein Fahrer wie Marc Soler, der ist immer irgendwo, sage ich mal, relativ gut platziert noch in der Favoritengruppe, aber man sieht ihn nie so richtig, dass er sich da voll aufopfert für Almeida.
Ja, vielleicht mag jetzt blöd klingen, vielleicht erkennt man es bei ihm nicht, kriegt man nicht richtig, ich weiß es nicht. Soler ist halt auch irgendwie so ein Fahrer, der ist immer so, also der unauffällig, ne? Also der, ich glaube schon, dass der alles gibt, aber vielleicht sieht man es ihm einfach auch nicht an. Vielleicht muss man, vielleicht ist es das. Keine Ahnung. Ich würde mich ja für Jay Wine freuen, wenn man ihm sagen würde, ey, pass mal auf, du kannst hier, du kannst hier auf das Bergtrikot gehen. Aber ich würde, also anstelle von UAE würde ich immer noch die Gesamtwertung, solange es irgendwie geht. Also, schwierige Entscheidung, deswegen bin ich ja kein sportlicher Leiter. Was haben wir denn noch? Wir hatten jetzt
Ja,
Bergtrikot,
Nachwuchswertung ist fast die spannendste Wertung tatsächlich, weil wir da zwei haben,
Jugendtrikot.
nämlich Pellizzari und Rizzitello, die sehr nah beieinander sind und auch vom Leistungsniveau, finde ich, ja, fast 100% auf einem Niveau sind. Also geht hin und her und ich glaube auch, dass das vielleicht für das Team Red Bull, also ich will da jetzt nicht irgendwie Hindley oder auch Pellizzari vorschnell abschreiben in der Gesamtwertung, weil sie sind ausgezeichnet platziert, immer noch auf Platz, was sind sie, 8 und 9, aber dass dieses Trikot für sie vielleicht
Ah,
auch einen
sicher.
großen Wert haben könnte.
Absolut, für so einen Fahrer ist das doch eine Auszeichnung wie Pellizzari. Also vor allen Dingen auch für die Zukunft eine Motivation. Ich finde schon, dass man dann sagen muss. Und ich meine, bloß weil er jetzt um das Jugendtrikot fährt und sich dann einfach um seinen direkten Konkurrenten, wie spricht man den aus? Matthew Ricciatello, mehr kümmert, das heißt ja nicht, dass er nicht noch eine Top Ten trotzdem mitnehmen kann. Weißt du? Also bloß wenn man sich das eine konzentriert, dann ist ja nicht, dass das andere direkt dann unmöglich ist.
Nö, klar, also wenn du in der Gesamtwertung auf die Gesamtwertung fährst, fährst du auch automatisch auf das Trikot.
Genau. Und das kann ja auch richtig sein. Ja, was gibt's da noch? Mannschaftswertung? Das, ja, UAE. Wismar,
Ja,
weiß ich, wie
wenn die
das
nicht
ausgeht.
völlig auseinanderbrechen oder Wismar es noch drauf anliegt, weil man muss ja auch bedenken, Wismar, die sind auch noch mit drei Fahrern sehr gut platziert. Also die haben klar Vingegaard, der alles überstrahlt, aber die haben auch noch Jorgensen und einen Sepp Kuss.
Ja, wobei das, also das muss man oder kann man, glaube ich, genauso sehen wie das eben das Sprintertrikot von Vingegaard. Also das ist so dermaßen nachrangig für die, glaube ich, dass das schon egal ist für die. Also wenn die werden jetzt, glaube ich, kein einziges Risiko dafür einsetzen, die Mannschaftswertung zu holen, wenn sie dafür irgendwas riskieren beim führenden Vingegaard. Ich hoffe, so klug sind sie. Gut. So einen kleinen Ausblick noch machen auf die nächsten Tage.
Ja.
Morgen schönes Ding, also eine schöne Etappe. Ich glaube, wir sind uns da einig. Ich hoffe, dass wir uns da einig sind, weil sonst bin ich ziemlich blöd, dass es da eine Ausreißer-Möglichkeit geben wird. Sind insgesamt, wie viele, ich habe es eben gezählt und habe es wieder vergessen. Zwei, vier,
Sieben
sechs,
Bergwertungen.
sieben Bergwertungen. Zwar meist eigentlich immer nur dritter und zweiter Kategorie, aber in der Summe macht das auch mürbe, glaube ich.
Ja, es ist so ein Klassikerprofil oder so eine klassische Baskenlandrundfahrt. Etappe im Prinzip. Also wir sind da jetzt mittlerweile im Norden von Spanien, im Baskenland angekommen, Bilbao. Und ja, ich denke, es ist beides möglich. Also es kann, sage ich mal, relativ ereignislos mit einer Ausreißergruppe über die Bühne gehen, aber es kann auch Klassementtag werden.
Ja, wenn Almeida sich entschließt, okay, mich hat der Vingegaard einmal überrascht, als er so früh losgestiefelt ist. Heute werde ich ihn überraschen, weil ich heute überhaupt losstiefel. Muss man mal gucken. Das ist die Etappe von Mittwoch. Dann kommt der Donnerstag. Einem komischen Ding, haben wir, glaube ich, auch in der Vorbericht schon drüber gesprochen. Und weißt du, wen ich an dem Tag auf dem Zettel habe? Also, du weißt es, na klar. Oder du kannst es dir denken. Tom Pidcock.
Bei der Etappe. Boah, ich denke, das ist für ihn zu weit. Also dafür ist
Ja?
er aktuell im Klassement zu gut platziert noch und von diesem Collada de Brenes, also das ist der letzte Berg, ist ein Erstkategorieberg, natürlich sehr schwer, aber da sind es noch 24 Kilometer und
Und davon sind, sag ich mal, von den 24 sind 10 bergab, wo er rund, also das ist natürlich
ja,
meine
aber
Wunschvorstellung.
16 noch flach. Also ich glaube nicht, dass er
Ja.
da so viele Energien aufwenden will, weil er die Etappe unbedingt gewinnen will, weil sein primäres Ziel ist die Gesamtwertung.
Ja, eben.
Ja, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass dass das Rennen so auseinanderfliegt an diesem sieben
Erstkategorie?
Kilometer Berg, dass Vingegaard und Almeida da plötzlich auf sich alleine gestellt sind, sondern die werden nach dieser Abfahrt noch Helfer haben und die werden im Zweifel dann Jagd auf Pidcock machen.
Ja, Das ist ja bei mir eher der Wunsch nach Spektakel, der da.
Ich glaube ja, dass das ein Tag, ein reiner Tag für die Ausreißer wird. Also die werden sich zurückhalten, die Favoriten an dem Tag, da wird wenig passieren, sondern die schonen sich für die Monster-Etappe am nächsten Tag.
Okay, na, vielleicht hast du recht. Ich wünsche mir es, ich wünsche mir nun mal einfach dieses Spektakel. Aber du hast recht, am nächsten Tag die Monster-Etappe zum Angliru. Hoch auf, was ist das, 1550 Meter Höhe. Naja, und da wird es dann halt gemacht, ne? Also an dem Tag werden die Kapitäne alleine sein, an dem Tag wird das Klassement gemacht. Und viel gibt's dazu. Also ich weiß gar nicht, was ich zu der Etappe anderes sagen soll, als 2-1er-Berg.
Ja, das könnte eher eine Etappe für Pidcock sein, mit der Abfahrt. Also vorher dieser Alto de Goldal, der ist oft in Kombination mit dem Angliru im Profil der Vuelta, und die Abfahrt darunter, wer da schon mal in der Gegend war, das ist, sag ich mal, was für sehr technisch versierte Fahrer.
Aber auch da ist das dann auch, ne, die Duplizität der Ereignisse. Kennst du durch Zufall auch die Abfahrt vom nächsten Tag schon? Weil die Etappen Nummer 13 und 14, also Freitag, Samstag, sind sich ja schon sehr ähnlich. Am Samstag geht es dann nach Farabona hoch. Und ist die Abfahrt davor auch schwierig? Weißt du das durch Zufall?
Die kenne ich nicht.
Nee, das
von
ist auch
Puerto de San Lorenzo, ja, aber ich glaube, die ist auch recht heikel. Ha? Also den hatten wir auch schon ein paar Mal drin bei der Spanien-Rundfahrt. Ich meine, das letzte Mal ist da Bernal mit Roglic zusammen losgefahren, und die haben sich dann, da ging es zu den Lagos de Covadonga, wenn ich mich nicht ganz irre, haben sich da zusammen abgesetzt. Also das könnte auch heikel werden.
Und ja, da machen wir noch bis zum Sonntag, dann sagen wir das auch noch mit. Das wird dann eine Ausreißer-Etappe, beziehungsweise vielleicht sogar eine Sprint-Etappe von den Sprintern, die die letzten zwei Tage überhaupt überlebt haben und noch ein bisschen Kraft haben. Die werden da wahrscheinlich im Gruppetto an beiden Tagen versuchen, so viel Kraft wie möglich zu spannen, um überhaupt überleben drüber zu kommen.
Der Sonntag ist dann Etappe Nummer
15.
15 schon, hä?
Ja.
Ja. Monforte de Lemos, ja, also sehr wellig im ersten Teil. Es geht mit einem 16-Kilometer-Berg los, auch wieder komisch.
Ich glaube, die fahren bis Kilometer, was ist das da, 98, 100 oder 89, so um Kilometer 90 fahren die an dem Tag einfach ein sehr, sehr, sehr langsames, entspanntes Tempo. Die sind alle platt von den...
Track wird versuchen, das zusammenzuhalten für Mats Petersen. Der hat noch keinen Etappensieg, und da wird es dann Zeit.
Ja, aber nichtsdestotrotz, ich glaube, dass sich da, also die werden, an dem Tag wird das so eine Bummeletappe. Die sind von den zwei Tagen davor platt, auch selbst wenn am nächsten Tag der Ruhetag ist, das wird nicht zu anstrengend, aber die zwei Tage davor wird man ordentlich in den Beinen haben, und das wird ruhiger. Ein ruhiger Tag bis Kilometer 150 vielleicht oder so, und dann wird richtig gefahren. Das wird so eine Etappe wie die Tour de Honneur immer. So ähnlich. Wen sehen wir an diesem Sonntagabend auf dem Podium?
Ja, wenn nichts Außergewöhnliches passiert oder der Plan weiterhin so läuft, wie Sie sich vorstellen, es ist das Team Wismar Liesebike mit Jonas Vingegaard im roten Trikot. Mhm. Nichtsdestotrotz, also ich will nicht sagen, dass die Warenkräfteverhältnisse werden nicht wiedergespiegelt, aber vielleicht lassen sich einige so ein bisschen, oder vielleicht auch Wismar selbst, wenn sie sich total überschätzen, ein bisschen blenden von dieser Sonntagsetappe vom letzten Sonntag, wo Vingegaard zwar alleine ankommt, aber letzten Endes der reine Unterschied, also, denke ich, nach wie vor gemacht wurde durch diesen Überraschungseffekt der Attacke. Ansonsten ist er da ziemlich auf einem Niveau mit Almeida, und kurz dahinter sehe ich halt Pidcock. Also die beiden, Almeida und Vingegaard, sind die beiden Fahrer, denke ich, die den Vuelta-Sieg unter sich ausmachen.
Das heißt, das, was vor der Vuelta gesagt wurde, also ich weiß jetzt die Sternchen nicht, die man da vergeben hat, aber Vingegaard 5, Ayuso Almeida 4, du siehst, dass dieser Abstand gar nicht so groß ist.
Nee, sehe ich nicht mehr so, also vielleicht hängt davon ab, wie sich die Formkurve auch in Vingegaard entwickelt.
Ja, klar. Ich finde das sehr gut.
Und wir hatten halt jetzt noch keinen so richtig steilen Berg, die so typisch sind für die Vuelta. Also es waren ja jetzt eher so Rollerberge als Schlussanstiege.
Almeida müsste halt nur einmal diese Attacke fahren. Er müsste einmal die Attacke fahren, den Diesel anwerfen und dann hochfahren. Und vielleicht müsste man immer sagen, ey, die Etappe hat heute nur 170 Kilometer und dann sind es in Wahrheit 180 und es sind noch 10 Kilometer bergauf. Also vielleicht müsste man ihn dahinter das nicht führen. Keine Ahnung, wie man das macht.
Das Schöne ist ja, am Ende der zweiten Woche werden wir da schon wahrscheinlich, sag ich mal, Antworten drauf haben und
Absolut.
Jeder sollte den, also wenn er Fan der Vuelta ist, den Freitag Angliru und Farapona am Samstag die beiden Etappen sich fett im Kalender anstreichen und im Fernsehen verfolgen.
Ich finde, das ist das schönste Schlusswort, was ich mir vorstellen kann. Und deswegen sage ich an dieser Stelle vielen herzlichen Dank, Thomas. Vielen herzlichen Dank allen Zuhörerinnen und Zuhörern. Viel Spaß bei der Vuelta. Passt auf euch auf, fahrt selber schön viel Rad und genießt es. Dankeschön. Tschüss.
Danke, ciao.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.